Und Wolfgang, denk dran, stur in der Spur. Stur in der Spur. Das heißt, halte Kurs, bleib dran. Stur in der Spur. Wie wir trotz Irrungen und Wirrungen in Gottes Spur bleiben, darum geht's auch in unserer Bibelarbeit heute Nachmittag, wenn wir den nächsten Abschnitt des Jakobs-Dramas uns anschauen. Stur in der Spur. Lass mir das Ziel vor Augen bleiben, zu dem du mich berufen hast. Das setzt voraus, ich habe ein Ziel. Gott hat mich zu einem Ziel berufen, zu einer Aufgabe. Und ja, es kann passieren, dass dieses Ziel von Zeit zu Zeit aus dem Blick gerät. Das war Jakobs Problem. Gott hatte ja etwas mit ihm vor und er hat ihm das auch sehr deutlich gesagt. Aber dann kommt er dort in Haran an und einiges von dem, was ihm da widerfahren ist, haben wir heute Vormittag genauer betrachtet. Und je länger er dort ist, umso mehr scheint der große Plan zu verblassen, mit dem er 14 Jahre vorher hier angekommen war. Wir erinnern uns noch daran, was ihn dorthin getrieben hatte, in den Osten. Also nur noch mal, um das vor Augen zu haben, eine ganz schlichte Karte, die dies deutlich macht. Er war also hier in Haran gelandet. Das ist der Ort, das Gebiet, in dem sich all die Ereignisse abgespielt haben, die wir heute Morgen schon uns vor Augen haben führen lassen. Angespannte Situation zu Hause. Brutaler Zoff mit seinem Bruder Esau. Die Mutter rechnet mit dem Schlimmsten, Rebekka. Und ja, das ist so ihr Lieblingssöhnchen, der Jakob. Und sie sagt, bevor da noch jetzt was passiert, bevor die sich noch schlimmer fetzen und wer weiß, was da noch kommt, bringt einen anderen um. Junge, geh mal für eine Zeit weg, ab in den Osten. Und man kann das nachlesen in 1. Mose 27. In 1. Mose 27, Vers 43, da sagt sie, mach dich auf und flieh zu meinem Bruder Laban nach Haran und bleib eine Zeit lang bei ihm, bis sich der Grimm deines Bruders gelegt hat. Und bis sich sein Zorn von dir wendet und er vergisst, was du ihm angetan hast, nämlich das Erstgeburtsrecht ihm quasi entrissen, so will ich dann nach dir schicken und dich von dort holen lassen. Warum sollte ich an einem Tag euch beide verlieren? Und kurz vor der Abreise hat der Vater ihm dann die große Perspektive noch einmal ans Herz gelegt. Isaac sagt in Vers 4, 1. Mose 28, Vers 4, es geht eigentlich, der Segen beginnt in Vers 3, und Gott, der Allmächtige, segne dich und mache dich fruchtbar und mehre dich, dass du zu einer Menge von Völkern werdest, und er gebe dir den Segen Abrahams, dir und deinem Samen mit dir, dass du das Land in Besitz nimmst, in dem du als Fremdling lebst, das Gott dem Abraham gegeben hat. Das ist die Perspektive, das ist die Spur seines Lebens. Haran ist nur als ein kurzer Zwischenstopp gedacht. In Vers 44 des vorherigen Kapitels, also 27, 44, sagt ja Rebekka, bleibe eine Zeit lang dort in Haran. Man kann auch übersetzen, eine Weile. Also nicht so lange, kurzer Zwischenstopp, so ist es gedacht. Und seitdem sind 14 Jahre vergangen. Und Jakob vielmehr ist sesshaft geworden dort in Haran. Und der angekündigte Bote aus der Heimat, der ihn angeblich zurückholen sollte, wie Rebekka sich das vorgestellt hatte, ist nie gekommen. Ich weiß nicht, ob Jakob sich manchmal daran erinnert hat und gedacht, wann rufen Sie mich endlich? Wann rufen Sie mich? Was ist aus seiner großen Berufung geworden? Aber Gott verliert sein Ziel nicht aus den Augen. Wie schnell kann das bei uns passieren? Wir kennen einen Auftrag vom Herrn. Gott setzt unser Leben in eine Spur, setzt uns ein Ziel. Und dann kommt der sogenannte Alltag, Dann kommt das praktische Leben und die Familie und der Beruf und man wird ja älter und die Existenz will ja gesichert sein und man ist ja auch nicht mehr der Jüngste und man gewöhnt sich an die Normalität oder an das, was man für Normalität hält und man hat genug mit sich zu tun, sich durchzukämpfen. Der Bruder von John Wesley, Charles Wesley, einer der großen Liederdichter dieser Erweckung im 18. Jahrhundert, soll nach seiner Heirat sehr sesshaft geworden sein. Also vorher war er auch als Reiseprediger viel unterwegs wie sein Bruder und John Wesley hat sich oft darüber Sorgen gemacht und hat gesagt, Charles sitzt nur noch zu Hause. Ich meine, es war ja gut, dass er sich um seine Frau gekümmert hat. Wesley war dauernd unterwegs und manche christliche Historiker haben gesagt, es sei ein Segen gewesen, dass John Wesley so einen Drachen von Ehefrau bekommen habe. Sonst wäre er nicht so viel evangelistisch unterwegs gewesen. Charles wurde sehr sesshaft. Und auch Jakob hat man den Eindruck, er wird von seinen vier Frauen ganz gut beschäftigt. Lea und Rahel und Silpa und Bilha. Aber bei ihm bestand wenigstens nicht die Gefahr, dass er sich in Haran zu wohl gefühlt hätte. Das hatte in seinem Fall nicht mit der sprichwörtlichen bösen Schwiegermutter zu tun, sondern, also ich kann immer gut von der bösen Schwiegermutter sprechen, weil ich eine ganz, ganz liebe Schwiegermutter hatte, sondern das hat bei ihm mit dem bösen Schwiegervater zu tun, der zugleich sein Onkel war. Also seien Sie vorsichtig, wenn Ihr Onkel Ihr Schwiegervater wird. Aber das ist das eine. Also der Druck, der ihn von diesem Schwiegervater Laban widerfuhr, war nicht gerade eine Hilfe, seine Ziele zu verfolgen. Also immerhin hat er sich da nicht zu wohl gefühlt, aber es hat ihn auch nicht gefördert. Und dann, als Josef geboren wird, der erste Sohn seiner Lieblingsfrau Rahel, da meldet sich nach 14 Jahren, Jakob ist jetzt so etwa 90 Jahre alt, aber 90 damals ist nicht so wie 90 heute, die wurden ja wesentlich älter, wie wir wissen, da meldet sich wieder dieser alte Grundton in Jakobs Leben. Da hört er wieder diesen Ruf. Und da genau beginnt unser Textabschnitt für heute Nachmittag. Kai Soltau ist bis 30:24 gekommen, wir machen bei 30:25 weiter. Und können das aufschlagen. Und es geschah, als Rahel, also 1. Mose 30:25, und es geschah, als Rahel den Josef geboren hatte, da sprach Jakob zu Laban, entlasse mich, dass ich an meinen Ort und in mein Land ziehe. Gib mir meine Frauen und Kinder, um die ich dir gedient habe, dass ich gehen kann. Denn du weißt, welche Dienste ich dir geleistet habe. Mein Ort, mein Land. Und in Vers 29 wird er sagen, ich will für mein Haus sorgen. Er hat nicht vergessen, wo er hingehört. Das wird hier deutlich. Er hat in diesen 14 Jahren nicht vergessen, wo er hingehört. Was mein Land ist und mein Ort ist und wo er kommt und wo seine Bestimmung liegt. Und Gottes Wort lässt uns jetzt an diesem Moment teilhaben, wo er sich wieder daran erinnert. Und damit haben wir schon eine erste Botschaft, die Gott uns mit diesem Text zuruft. Das ist Römisch 1. Erinnere dich an deine Bestimmung. Erinnere dich an deine Bestimmung. Lass mir das Ziel vor Augen bleiben, zu dem du mich gerufen hast. Lass nicht aus deiner Spur mich treiben, des Weges Länge oder Last, wie wir trotz Irrungen und Wirrungen in Gottes Spur bleiben. Können Sie das sagen, wo Ihre Bestimmung liegt? Können Sie das sagen, wo Ihr Ziel von Gott her ist? Weißt du, mit welchem Auftrag du unterwegs bist? Egal, was dein Beruf ist, egal, wie lange du Christ bist. Es kann leicht passieren, dass auch jemand, dem diese Bestimmung mal bewusst war, sie fast vergisst. Und diese Gefahr hatten wir ja sogar bei Abraham gesehen. In 1. Mose 12 kann man das nachlesen. Er bricht ja auf in Ur, in Chaldea und will hier ins gelobte Land. Und bleibt dann auch, das ist also dann Familientradition gewissermaßen geworden, eine Zeit lang in Haran. Stecken, kleben, Ist interessant, in Apostelgeschichte 7, Vers 2, da wird uns gesagt, Gott erschien Abraham, als er noch in Mesopotamien war. Also hier unten bei Ur in Chaldea. Und in Apostelgeschichte 7 geht es dann weiter, ehe er in Haran wohnte. Und Gott sprach zu ihm, geh in das Land, nämlich in das Land Kanaan. Da ging er aus dem Land der Chaldäer, also aus Ur, und wohnte in Haran. Und bleibt eine Weile in Haran. Und wir wissen nicht, warum er da stecken geblieben ist, ob die Bindung an seine Sippe so stark war oder ob Gott ihm gesagt habe, er sollte warten, bis sein Vater stirbt. Jedenfalls irgendwann stirbt der Vater dann. Und dann ruft Gott ihn erneut und sagt, und jetzt aber los! Und dort in Haran eben hat jetzt auch Jakob zwischenzeitlich Wurzeln geschlagen bis zu unserem Vers 25. Und was er dann hier sagt, in diesem Vers 25, das ist nicht nur eine nostalgische Aufwallung. Ich will an meinen Ort, in mein Land, dass er plötzlich Heimweh bekommt. Das ist nicht nur eine sentimentale Momentaufnahme, sondern das ist diese Perspektive, die ihm ganz neu bewusst wird und die sich jetzt durch das ganze Kapitel hindurchziehen wird, wie Perlen an einer Schnur. Endlich wieder auf Kurs. Das kann man wirklich sagen. Und das setzt sich dann fort in Kapitel 31, Vers 3. Da ruft Gott ihn, da sprach der Herr zu Jakob, kehre zurück in das Land deiner Väter, ich will mit dir sein. Und dann erklärt er das seinen Frauen in 31, 13, wie Gott ihn gerufen hat und sich ihm vorgestellt hat. Nochmal, ich bin der Gott von Bethel, der also auch in Bethel zu dir gesprochen hat. Und jetzt mach dich auf und geh aus diesem Land und kehre zurück in das Land deiner Geburt. Und in Vers 18 wird dann berichtet, wie sie gemeinsam aufbrechen, um zu seinem Vater Isaak ins Land Kanaan zu ziehen. Und in Kapitel 32 am Anfang wird dann deutlich, jetzt behalten sie diesen Kurs bei und gehen weiter Richtung Heimat. Endlich wieder auf Kurs. Und wer Laban kennt, ihn kennenlernt hier in diesen Kapiteln. Der weiß, es gehört Mut und es gehört Durchsetzungswillen dazu, diese Bitte auszusprechen. Das sagt man einem Laban nicht mal so nebenbei. Denn wir müssen wissen, zu dem Zeitpunkt lebt Jakob dort in Haran, tja, man möchte fast sagen, eher wie ein Angestellter, denn wie ein Schwiegersohn im Hause Laban. Werden wir gleich noch genauer sehen. Und er will jetzt los. Aber da machen sich Hindernisse und Hemmschuhe bemerkbar. Das sind die Verse 27 bis 36, Hindernisse und Hemmschuhe. Der Schwiegervater will ihn nicht ziehen lassen. Und er wird plötzlich geradezu herzlich. Vers 27, können wir das lesen? 30, 27. Laban antwortete, ach, dass ich doch in deinen Augen Gnade fände. Ich habe es geahnt. Und doch hat mich der Herr um deinetwillen gesegnet. Also er sagt, ich merke, dass Gott mich um deinetwillen gesegnet hat. Na klar, hat Laban von Jakobs Arbeit und Präsenz dort vor Ort eine Menge persönlicher Vorteile. Seinem Wohlstand ist das sehr zugute gekommen. Und interessant, das Wort geahnt, das hat im Hebräischen einen okkulten Hintergrund. Helmut Frey übersetzt in seinem Kommentar, ich habe durch Wahrsagung in Erfahrung gebracht, dass mich der Herr um deinetwillen gesegnet hat. Kommt also eine interessante religiöse Komponente dazu. Und er will ihn nicht ziehen lassen, aus ganz eigennützigen Motiven. Er will Jakob von seinem Plan abbringen, er will ihn von seiner Bestimmung ablenken. Hindernis und Hemmschuh. Und was macht er? Er bietet ihm einen neuen Arbeitsvertrag an. Vers 28, das klingt ganz lukrativ. Bestimme mir deinen Lohn, so will ich ihn dir geben. So ähnlich hat es Uli Hoeneß mit dem neuen Bayern-Trainer wahrscheinlich auch gemacht, nehme ich mal an. Und Jakobs Reaktion zeigt schon, dass es um das Verhältnis der beiden nicht zum Besten bestellt ist. Ja, Vers 29. Und Jakob sprach, du weißt, wie ich dir gedient habe und was aus deinem Vieh unter meiner Pflege geworden ist. Denn es war wenig, was du vor meiner Ankunft hattest. Nun aber hat es sich gewaltig vermehrt. Und der Herr hat dich gesegnet, seit ich hergekommen bin. Und nun, wann soll ich auch für mein Haus sorgen? Nun könnte man den Jakob auch fragen, warum fängst du jetzt erst damit an? Also, ja, man wundert sich ohnehin, dass er sich diese Konstellation so lange hat gefallen lassen. Er hat also offensichtlich nicht die stärkste Position dort im Hause, das ist ganz klar. Er hat noch kein eigenes Haus etabliert. Also er steht mit seiner Sippe noch nicht auf eigenen Füßen. Offensichtlich verstand Laban diese Verbindung Jakobs mit seinen Frauen eher als eine sogenannte Sadika-Ehe. Das ist eine Ehe, bei der nicht, wie das sonst üblich war, die Frau in das Haus des Mannes kam, sondern der Mann in das Haus der Frau. Der Mann heiratete in die Familie der Frau ein, seine Kinder wurden Glieder ihrer Sippe, sein Besitz wurde Eigentum ihres Stammes. Und wenn das so weitergegangen wäre, dann hätte es zur Entstehung dieser Segenslinie Abraham, Isaak, Jakob, dann hätte es zur Herausbildung dieses Volkes Gottes, so wie Gott das verheißen hatte, überhaupt nicht kommen können. Und Helmut Frey hat das sehr, sehr gut auf den Punkt gebracht. Er sagt, nach dieser Auffassung hätte es zur Entstehung eines auserwählten Volkes niemals kommen können, wäre Abrahams Aufbruch jetzt rückgängig gemacht und Jakob restlos in die Abhängigkeit Labans verkauft worden. Das war also die Hand, aus der Gott ihn herausholte. Ja, die Gott rätselhafterweise benutzt hat, um ihn reich zu machen. Zunächst scheint Labans Plan aufzugehen. Jakob lässt sich auf diesen Deal ein. Er bleibt in Haran. Der Heilsplan kann warten. Allerdings unterbreitet er seinem Schwiegervater einen Vorschlag, den dieser auf den ersten Blick akzeptiert. Und den müssen wir uns mal anschauen in Vers 31. Also, was schlägt er vor als Arbeitsvertrag? Was soll ich dir denn geben, fragt Laban. Und Jakob sprach, du brauchst mir gar nichts zu geben. Wenn du mir nur tun willst, was ich jetzt sage, so will ich deine Herden wieder weiden und hüten. Also dann bleibe ich noch in Haran. Ich will heute durch alle deine Herden gehen und du sollst daraus alle gesprenkelten und gefleckten Schafe absondern, auch alle schwarzen unter den Schafen und alle gefleckten und gesprenkelten Ziegen. Und das soll mein Lohn sein? So wird dann meine Gerechtigkeit für mich sprechen am künftigen Tag vor deinen Augen, wenn du wegen meines Lohnes kommst. Alles, was bei mir weder gesprenkelt noch gefleckt ist unter den Ziegen und was nicht schwarz ist unter den Schafen, das soll als gestohlen gelten. Eigentümliche Konzeption, der ihr vorträgt. Ja, das ist auf den ersten Blick für Nicht-Viehzüchter, die meisten von uns wahrscheinlich sind, etwas verwirrend. Jetzt muss man Folgendes sagen. Ziegen, habe ich gelernt, waren dort in der Regel schwarz. Und Jakob bekommt die gesprenkelten und gefleckten nach diesem Vertrag. Schafe waren in der Regel weiß. Und Jakob bekommt die schwarzen. Das ist die Abmachung. Also jeweils die Ausnahmeexemplare will er haben. Das klingt für Laban ja gut, weil Laban sagt, das sind nur ein paar wenige. So, und der Fortgang der Geschichte zeigt, die Abmachung bezieht sich nur auf die Tiere, die künftig geboren werden. Auf den ersten Blick denkt man, er geht jetzt an die schon existierenden Herden heran und holt sich da die entsprechenden Exemplare raus. Aber so ist es offenkundig nicht gemeint, sondern es bezieht sich auf die, die noch geboren werden sollen. Nur solche Tiere sollen mein Lohn sein, sagt er. Also nochmal, die von Jakob beanspruchten Exemplare waren die Ausnahme. Und nun könnte man ja sagen, als Zeichen seines guten Willens gibt Laban die ihm bereits lebenden Exemplare, die gesprenkelten Ziegen und die gefleckten Ziegen und die schwarzen Schafe, gibt er ihm gleich mit. So als Bonus am Anfang. Aber weit gefehlt, was macht Laban? Labans Geiz und Selbstsucht, Verse 35 bis 36. Und er sonderte noch am gleichen Tag die bereits existierenden gestreiften und gefleckten Böcke aus und alle gesprenkelten und gefleckten Ziegen, alles, woran etwas Weißes war, und alles, was schwarz war, unter den Schafen. Und er gab sie unter die Hand seiner Söhne und er machte einen Abstand von 3 Tage Reisen zwischen sich und Jakob. Jakob aber weidete die übrige Herde Labans. Das ist ein Schwiegervater. Also, er bringt die bereits vorhandenen Exemplare gewissermaßen vor Jakob in Sicherheit, indem er sie dem Hirtendienst seiner Söhne unterstellt und er verlagert diese Herden dann gleich 3 Tage Reisen weiter, damit Jakob die nicht nehmen kann, um damit seine Züchtung zu beginnen. Ja, so kann es nicht dazu kommen, dass er die Bunten mit den Einfarbigen paart. Dann ist ja eine gewisse Chance da, dass er wieder Bunte kriegt. Das ist ein dreister Akt des Misstrauens, was Laban hier macht. Und man wundert sich zunächst, wie Jakob dies alles mit sich machen lässt. Bis man zu den nächsten Versen kommt. Und die nächsten Verse haben die Ausleger vor noch größere Rätsel gestellt. Die Ausleger und Viehzüchter, nämlich ab Vers 37. Was macht jetzt Jakob? Unsere Überschrift ist auf den ersten Blick etwas rätselhaft, aber dieses ganze Geschehen ist hier etwas rätselhaft. Ich habe das genannt, Gott ist stärker als die Umstände. Ich wollte am Anfang eigentlich sagen, Strategie schlägt Taktik. Ihr werdet gleich noch sehen, warum. Was macht Jakob? Jetzt scheint es also mit seiner Geduld vorbei zu sein. Er bringt eine eigenartige Züchtungsmethode in Anschlag, die ein doppeltes Ziel verfolgt. Klar, es sollen möglichst viele gescheckte Tiere geboren werden, also gescheckte Ziegen und schwarze Schafe, weil die ja ihm dann gehören werden. Und diese gescheckten Ziegen und schwarzen Schafe sollen möglichst kräftig sein. Das sollen also richtig die guten, die starken Tiere sein. Und jetzt sehen wir, wie Jakobs Strategie Labans kurzsichtige Taktik schlägt. Wie ist das mit der Farbe? Vers 37. Jetzt brauchen wir erstmal den Overhead-Projektor und ich. Da nahm Jakob frische Ruten von Pappeln, Mandel- und Platanenbäumen und schälte weiße Streifen daran, indem er das Weiße an den Ruten bloßlegte. Und er legte die Ruten, die er abgeschält hatte, in die Tränkrinnen, in die Wassertränken, wohin die Herde zum Trinken kam, gerade vor die Tiere hin. Sie waren aber brünstig, als sie zur Tränke kamen, also paarungsbereit. Und so empfingen sie angesichts oder im Blick auf die Ruten und sie warfen gestreifte, gesprenkelte und gefleckte. Die Lämmer aber sonderte Jakob ab und richtete die Tiere gegen die Gefleckten und Schwarzen in der Herde Labans aus, also dass sie die sahen, wenn sie sich paarten. Und so machte er sich besondere Herden und tat sie nicht zu Labans Tieren. War ja auch die Absprache. Und jedes Mal, wenn die Zeit kam, wo die kräftigen Tiere brünstig wurden, legte Jakob die Ruten in die Tränkrinnen vor die Augen der Tiere, damit sie über den Ruten empfingen. Wenn aber die Schwachen brünstig wurden, legte er sie nicht hinein. So erhielt Laban die Schwachen und Jakob die Starken. Eigentümlich. Also, man muss sich das so vorstellen, wenn die Ziegen sich mit Blick auf die, einfach was der Text jetzt erstmal sagt, wenn die Ziegen sich mit Blick auf die Stäbe, die er da reinlegte, begatteten, dann brachten sie offensichtlich viele gescheckte Nachkommen hervor. Und die Lämmer wurden so ausgerichtet, dass sie im Paarungszusammenhang auf das bunt gescheckte Vieh schauten und dann bekamen sie offensichtlich viele schwarzfarbige Nachkommen. Und die gehörten dann nicht zur Herde Labans, sondern zur Herde Jakobs. Und diese Prozedur wurde so angewandt und dann angewandt, wenn die Elterntiere kräftig waren, weil er seine Buntscheckigen von den Kräftigen haben wollte. Er wollte eine kräftige Herde. Und das Ergebnis in Vers 42, aus einfarbigen weißen Eltern werden mehrfarbige Nachkommen. Und diese Nachkommen mit der besonderen Farbe sind eben die starke Tiere. Das ist also erstmal schon schwierig genug, sich diese Prozedur überhaupt vorzustellen. Und es ist noch sehr viel schwieriger, sich das Ergebnis zu erklären. Also die Kommentare haben sich hier exegetisch und biologisch wirklich die Zähne daran ausgebissen. Der Wenham zum Beispiel, der hat eine gute Idee gehabt, der hat gesagt, ja, also offensichtlich waren die starken Tiere, waren die Hybriden. Und dadurch sind dann die rezessiven Farbgene bei ihnen zusammengekommen und haben dann diesen Nachkommen ergeben. Gut, aber wir wissen nicht, wie es im Einzelnen gelaufen ist. Nachdem die ersten bunten Exemplare erstmal da waren, da wurde es leichter. Dann konnte Jakob die ja zum Züchten nehmen, indem er das rezessive Gen dann weiter selektiv paarte. Und da konnte er ja dann entsprechend eingreifen. Möglicherweise haben einige gedacht, haben diese geschälten Ruten, die man da ins Wasser legt, auch eine stimulierende Wirkung auf das Trinkwasser der Tiere, dass sie dann besonders paarungsintensiv waren. Also da sehen Sie mal, worauf Theologen alles kommen können. Im Einzelnen wird die Züchtungsmethode nicht weiter erklärt. Der beste Schlüssel für dieses Ergebnis findet sich aber wahrscheinlich erst im nächsten Kapitel. Da sagt nämlich in 31, Vers 9, Jakob im Rückblick, so hat Gott zu den Frauen, so hat Gott eurem Vater die Herde genommen und er hat sie mir gegeben. Das ist die schlüssigste Erklärung. Ich meine, Gott hat letztlich dafür gesorgt, dass es so gekommen ist. Und möglicherweise war diese Prozedur, die Jakob da angewendet hat, völlig irrsinnig, aber Gott hat trotzdem dieses Ergebnis dabei herauskommen lassen. Vielleicht waren seine Zuchtversuche absolut stümperhaft. Jedenfalls beschenkt Gott ihm mit diesem Ergebnis, über das er sich nur freuen kann. Und hier kann man wirklich sagen, was ich glaube, einer von den Klitschko-Brüdern, ich glaube, Wladimir war es, ich weiß nicht, Sie wissen, das sind diese Boxer. Und da hatte er einen Kampf gewonnen und man hat ihn trotzdem kritisiert, ich weiß nicht, wegen seines Stils oder wegen der Trainings, dass er im Training nicht ordentlich genug sich bemüht haben sollte. Und dann hat der Klitschko gesagt, entscheidend ist Resultat. Das ist seitdem bei uns in der Familie eine geflügelte Redewendung geworden. Entscheidend ist Resultat. Egal wie ich trainiert habe, egal wie schön ich geboxt habe, ich habe meinen Gürtel, ich habe den Titel. Entscheidend ist Resultat. Und das hat sich möglicherweise Jakob hier auch gesagt. Entscheidend ist Resultat. Und Vers 43 formuliert dann das Resultat. Da heißt es nämlich ganz schlicht ökonomisch formuliert, ohne jede theologische Kommentierung. Und der Mann wurde außerordentlich reich und bekam viele Herden, Mägde und Knechte, Kamele und Esel. So, und auf diese Weise arbeitet er dann 6 Jahre lang. Arbeitet er dann nochmal 6 Jahre lang etwa bei Laban, trotz aller Knüppel, die der dem immer noch zwischen die Beine werfen will. Und auf diese Weise sorgt Gott dafür, dass die finanziellen Voraussetzungen geschaffen werden, die Jakob dann für seine Heimreise und den Neubeginn in der Heimat braucht. Er kommt nicht mit leeren Taschen nach Hause. Hier wird jetzt also die Rampe für den Neustart gebaut. Und daran sehen wir, der lebendige Gott ist stärker als alle Umstände. Das wird hier so überdeutlich. Und man kann auch sagen, das Ergebnis ist besser als die Methode. Also Gott ist stärker als alle Umstände. 20 Jahre vorher in Bethel, da hatte ja Jakob, Kapitel 28, diesen ersten Vorgeschmack bekommen von der erschreckenden Stärke Gottes. Von der erschreckenden Realität Gottes. Und jetzt, da erfährt er, was immer Laban versucht, was immer Laban ausprobiert, um mich hier an die Scholle in Haran zu binden, was immer er tut, damit ich meine Bestimmung vergesse. Gott ist stärker und er wird mich in die Freiheit führen. Und schauen Sie, das gilt bis in die Einzelheiten hinein. Gott benutzt den eigensüchtigen, geizigen Laban letztlich, um Jakob reich zu machen. So souverän ist Gott. Und Gott benutzt sogar Labans unfreundliches und dreistes Manöver, diesen beleidigenden Akt des Misstrauens, mit dem der Laban die dunklen Herden mal 3 Tagereisen weit entfernt hatte. Gott benutzt sogar diese Gemeinheit, um dem Schwiegersohn schließlich zur Flucht zu verhelfen. Und dann endlich, nach 20 langen Jahren in Haran, kann Jakob sich nicht nur an seine Bestimmung erinnern, sondern er kann auch seiner Bestimmung folgen. Und das ist sehr interessant. An der Art und Weise, wie Jakob jetzt lernt, das umzusetzen, wie er jetzt lernt, seiner Bestimmung zu folgen, da können wir lernen, was das für uns bedeutet, wenn wir unserer Bestimmung folgen wollen. Und deswegen ist das die Frage, die wir immer wieder dem Herrn stellen müssen. Herr, was willst du mir aufs Herz legen? Was ist meine Bestimmung? Was ist mein Auftrag in dieser Welt? Wo ist mein Platz? Was ist das Ziel, das du mir gesetzt hast? Was ist mein Ort? Was ist mein Land? Was ist mein Auftrag? Erinnere dich an deine Bestimmung und jetzt die zweite Botschaft. Folge deiner Bestimmung. Damit sind wir in Kapitel 31 angelangt. Er hörte aber die Reden der Söhne Labans, die sagten, Jakob hat alles genommen, was unserem Vater gehört. Und mit dem, was unserem Vater gehört, hat er sich all diesen Reichtum verschafft. Und Jakob sah, dass Labans Angesicht ihm gegenüber nicht mehr war wie früher. Da sprach der Herr zu Jakob, kehre zurück in das Land deiner Väter und zu deiner Verwandtschaft und ich will mit dir sein. Das ist also der erste Auftrag, den wir hier bekommen, wenn wir unserer Bestimmung folgen wollen. Höre auf den Herrn. Höre auf den Herrn. Jakob hat inzwischen gelernt, mit Gott zu rechnen. Und wenn wir uns erinnern, er hatte ja schon in Bethel, also diese 20 Jahre vorher, 28,15, diesen Auftrag bekommen, dass Gott gesagt hatte, und siehe, ich bin mit dir, und diese Verheißung bekommen, das hatte ich heute Morgen schon vorgelesen, und ich will dich behüten überall, wo du hinziehst, und dich wieder in dieses Land bringen, denn ich will dich nicht verlassen, bis ich vollbracht habe, was ich dir zugesagt habe. Das stand ja noch. Und jetzt kommt der eindeutige Befehl, auf nach Bethel. Jetzt ist es soweit. Und wir erinnern uns vielleicht noch an Abraham, 1. Mose 12. Der hatte einen ganz ähnlich formulierten Auftrag bekommen. Dem hatte Gott gesagt, geh hinaus, 1. Mose 12, 1. Geh hinaus aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zu einem großen Volk machen. Nun, während Abraham damals in die Fremde ziehen sollte, wird Jakob aufgefordert, nach Hause zu gehen. Aber beiden gemeinsam ist eben, dass Gott sagt, ich bin dabei, ich gehe mit, ich begleite dich. Und nun ist es interessant, wie Gott den Jakob führt. Und so führt er uns manchmal auch. Nicht allein durch sein Wort, das ist das Entscheidende, aber auch durch die Umstände. Also dem Jakob wird jetzt durch das Verhalten der Söhne Labans und Laban selbst deutlich, die Luft wird dünn. Ja, Vers 1, er hört aber die Reden der Söhne Labans, die im Grunde genommen behaupteten, er habe sich unrechtmäßig da bereichert. Und er merkt eben auch, dass Labans Angesicht ihm gegenüber nicht mehr war wie früher. Er konnte ihm offensichtlich nicht mehr klar in die Augen schauen. Es wird eng. Die Stimmung trübt sich ein. Es kommt zu Feindseligkeit und Missgunst. Aber entscheidend ist das Wort des Herrn. Das entscheidet die Situation. Es hätte ja auch sein können, dass der Herr sagt, jetzt kämpfe hier, behaupte hier deine Position. Aber nein, sein Auftrag ist wirklich nun endlich zu gehen. Da sprach der Herr zu Jakob, Vers 3, kehre zurück in das Land deiner Väter und zu deiner Verwandtschaft und ich will mit dir sein. Für uns ist das auch ungemein wichtig, wenn wir unserer Bestimmung folgen wollen, dass wir wirklich auf den Herrn hören, dass wir in einer beständigen Verbindung mit dem Herrn leben. Gott führt uns nicht so, dass er uns, sagen wir mal, den Masterplan für die nächsten 15 Jahre offenbart und sagt, ich mache dir jetzt einen 15-Jahres-Plan und den arbeitest du ab und in 15 Jahren reden wir wieder mal miteinander. Wie heißt es im Psalm 119, Vers 105? Dein Wort ist meines Fußes Leuchte. Also Sie stellen sich das vor, die Leuchte am Fuß, Sie sehen immer den nächsten Schritt, aber nicht sehr viel mehr. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege, aber eben für die unmittelbar nächsten Schritte. Manfred Sieberhalt hat das mal in einem Lied sehr schön ausgedrückt. Er sagt, wir hätten gern heute schon genug in der Hand, um einen Tag mehr oder zwei ganz sicher zu sein. Doch wir haben erkannt, Gott hilft uns an jedem Tag neu. Hör auf den Herrn. Und darum ist es so wichtig, dass wir es immer besser lernen, auf den Herrn zu hören. Darum ist es wichtig, dass wir es lernen, die Stimme des Herrn von den anderen Stimmen zu unterscheiden. Und wie wichtig das ist, zeigt folgendes Erlebnis eines Flugreisenden, das ist wirklich so passiert. Der hatte eine anstrengende Konferenz hinter sich, macht es sich jetzt gemütlich in seinem Sitz, die Maschine würde gleich starten. Und er las zur Entspannung einen Kriminalroman. Und später hat er dann erzählt, ich war gerade in meinem Krimi an der Stelle, bei der die zahlreichen Opfer des Killers gefunden wurden. Und da höre ich mit einem Ohr so die Durchsage der Stewardess, meine Damen und Herren, wir bereiten uns jetzt auf den Start vor. Bitte verstauen Sie Ihr Handgepäck sicher. Die Leichenteile legen Sie bitte in die oberen Gepäckfächer. Und er fährt zutiefst erschrocken auf, ja, also in diese Overhead Compartments. Dann Leichenteile hat sie gesagt, denke ich, doch schon in der gleichen Sekunde hat die Spracherkennung in meinem Gehirn dann das Gehörte in den richtigen Zusammenhang hineingezogen. Sie hat natürlich gesagt, die leichten Teile legen sie dann in die Overhead Compartments, aber er las sein Krimi, wo gerade die ganzen Übeltaten da aufgedeckt wurden. Er war so in Gedanken gewesen, dass er die Worte der Stewardess erstmal völlig falsch gehört hatte. Und daran sieht man, wie voreingenommen unser Hören funktioniert. Ja, wie stark es oft geprägt ist von dem, was wir sowieso gerade denken, womit wir uns gerade beschäftigen. Also schon das akustische Hören. Das ist bei dem inneren Hören erst recht so. Und deshalb hören wir manches so schlecht, obwohl es uns ganz deutlich gesagt wurde. Weil wir gerade mit völlig anderen Gedanken beschäftigt sind. Also meine Familie kann viel darüber erzählen, besonders in der Woche vor den Bibeltagen. Also, na, du hörst ja gar nicht zu. Und darin liegt ein Problem. Also nicht vor den Bibeltagen, aber generell. Dinge, die uns fremd sind oder unangenehm oder die wir nicht hören wollen, die können wir ganz leicht überhören. Falsch hören, dran vorbei hören. Oder auch unsere Ohren sind manchmal so zugedröhnt und so abgelenkt. Das kommt ja noch dazu, dass wir so vollgestopft sind. Aber wissen Sie, unser Hörproblem wird dann besonders gefährlich, wenn es sich um Gottes Ruf handelt. Wenn wir Gottes Ruf überhören. Und wie traurig wäre das, wenn Gott uns später sagen würde, du, ich habe dich so deutlich auf die und die Aufgabe gestoßen. Ich wollte dich so deutlich auf den und den Weg schieben. Du hast nicht gehört. Wir sagen, Herr, ja, verstehen Sie, das ist der Punkt. Wir müssen lernen zu hören. Und darum werden wir in der Bibel immer wieder daran erinnert. Also in Sprüche 20, Vers 12 steht dieser wunderschöne Vers, ein hörendes Ohr und ein sehendes Auge, die macht beide der Herr. Oder sogar der Gottesknecht, also der Messias. Jesus, im Grunde genommen, sagt in Jesaja 50, Vers 4, da wird es über den Gottesknecht gesagt, dass er über Gott sagt, er weckt mich morgen für morgen, ja, er weckt mir das Ohr, damit ich höre, wie Jünger hören. Und daraus ist dann dieses wunderbare Morgenlied geworden, er weckt mich alle Morgen, Gott weckt mir selbst das Ohr. Gott hält sich nicht verborgen, führt mir den Tag empor. Er weckt mich morgen für morgen, er weckt mir das Ohr. Und als der junge Samuel an seinen Dienst herangeführt wurde, da lautete seine Frage, rede Herr, denn dein Knecht hört. Rede Herr, denn dein Knecht hört. Also, das ist das Erste, wenn wir unserer Bestimmung folgen wollen, höre auf den Herrn. Und das ist überhaupt nicht mystisch gemeint. Also zu Jakobs Zeiten gab es ja noch keine Bibel. Da hat Gott eben direkt und laut gesprochen, so dass er hinhören musste. Klar, aber Gott ist derselbe Gott heute. Aber Gott hat seine schriftliche Offenbarung abgeschlossen um 100 nach Christus. Und deswegen ist das Mittel, das Instrument, durch das Gott zu uns redet, der Modus, durch den derselbe Gott heute zu uns redet, die Bibel, Gottes Wort. Und deswegen ist all unser Hören auf dieses Wort bezogen. Wir haben das vor einigen Wochen hier studiert am Beispiel des Königs Ahas. Und wer will, kann dazu über die Homepage der Gemeinde nochmal die Predigt vom 17. Februar 2013 nachhören. Da geht es auch um die Frage, wie höre ich auf Gott, 17. Februar 2013. Also nochmal, das ist nicht mystisch. Das bedeutet nicht, dass wir nun in uns hineinhören und anfangen zu meditieren und lauschen, wohin deutet möglicherweise unsere Empfindung. Wer will denn das in irgendeiner Weise nüchtern überprüfen? Wenn ich mal anfange, in mich hineinzuhören, da höre ich eine ganze Menge, aber aus ganz unterschiedlichen Zusammenhängen. Und leider ist zurzeit, was heißt zurzeit, schon seit einigen Jahren, das auch in die evangelikalen Reihen doch zeitweilig und teilweise eingebrochen, eine Art neuer Mystizismus, der uns dazu bringen will, gewissermaßen in uns reinzuhören, letztlich mit heidnischen Techniken zu versuchen, den Gott der Bibel zu verstehen. Wir haben deswegen mit dem Malachi-Kreis ein Buch dazu herausgegeben, das finden Sie auch hier auf dem Büchertisch, Gefährliche Stille, wie die Mystik die Evangelikalen erobern will. Da können Sie sich auch über einige der neu eingeführten Techniken informieren und wie diese aus einer biblischen Perspektive zu verstehen und zu bewerten sind. Also es geht mir nicht darum, Sie dazu anzuhalten, dass Sie nun in sich hineinhören oder auf irgendwelche Eingebungen warten, sondern es, Es geht darum, dass wir das Wort Gottes lesen mit der aufrichtigen Bitte: Herr, zeige mir, was du willst. Lass es mich verstehen, lass es mich erkennen. Schick mir die Christen über den Weg, die mir die richtigen Hinweise geben. Hilf mir, das nüchtern an deinem Wort zu prüfen. Und wissen Sie, der Jakob hatte ja Gottes Reden schon in Bethel erfahren. Und er rechnete ernsthaft mit Gottes Realität. Das war der Schlüssel, denke ich. Unsere Hörbereitschaft und unsere Hörerwartung hängen ganz stark damit zusammen, nicht wie spirituell veranlagt wir sind, sondern ob wir mit der Realität des lebendigen Gottes rechnen, so wie die Bibel ihn uns vorstellt. Francis Schaeffer, der große christliche Kulturkritiker aus den 70er, 80er Jahren, hat diese Wirklichkeit Gottes, er war ein ganz nüchterner Mensch, diese Wirklichkeit Gottes in einem seiner ersten Bücher beschrieben. Er hat dieses Buch genannt: Gott ist keine Illusion. Er lebt, heißt das. Er ist real. Und das zweite Buch, das nächste Buch, was Francis Schaeffer dann schrieb, hatte den Titel ... und er schweigt nicht. Also weil Gott keine Illusion ist, darum schweigt er nicht. Darum redet er, redet zu uns durch sein Wort, schließt uns das auf durch seinen Heiligen Geist, hilft uns durch unsere Gemeinde, durch unsere Glaubensgeschwister, die uns an Dinge erinnern, hinweisen. Dann prüfen wir das gemeinsam am Wort Gottes und fragen: Herr, Herr, was willst du? Und unser großer Vorteil gegenüber Jakob besteht eben darin, dass für uns Gottes Offenbarung abgeschlossen ist. Wir wissen schon so unendlich viel mehr als er. Gott hat das für uns schon in einer so eindeutigen, systematischen Ordnung alles notieren lassen und darstellen lassen und an der frühen Kirchengeschichte, in der Apostelgeschichte demonstrieren lassen. Wir sind so gut informiert. Wichtig ist, dass wir mit der Lebendigkeit Gottes rechnen, dass wir wissen, er ist da und er hat einen Anspruch auf unser Leben und er will in dein Leben hineinwirken. Und er redet zu uns durch sein Wort. Und diese differenzierte Sicht für die Wirklichkeit, dass es einen realen Gott gibt, die versucht Jakob auch seinen Frauen nahezubringen. Und das ist die zweite Lektion, die uns dieser Bericht ans Herz legt. Wenn du deiner Bestimmung folgen willst, erstens, dann höre auf den Herrn. Und zweitens, das beginnt dann auf der Rückseite, nimm andere mit. Nimm andere mit. Jetzt kommen wir gleich zur Pause. Nur noch ganz kurz die Brücke gebaut vom ersten zum zweiten Punkt. Es ist interessant. Als der Entschluss zum Aufbruch gefasst ist, also als Jakob weiß, jetzt geht es los und jetzt werde ich mich auch von Laban nicht mehr bremsen lassen und jetzt nutze ich die Gelegenheit, dass hier die Luft rein ist, dass er unterwegs ist mit seinen Leuten, und jetzt wird gestartet, jetzt wird durchgestartet, jetzt hält mich nichts mehr auf. Da informiert er als erstes seine Frauen und ruft sie aufs Feld. Und die Art und Weise, wie er seine Frauen dann informiert über das, was er vorhat und warum er das vorhat, die verrät uns einiges über sein Herz.